Das sind ja eigentlich meistens auch in der Zeit überdurchschnittlich schöne Männer gewesen. Auch unterschiedliche Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Es gibt ja die, die wirklich dran glauben, die, die permanent zweifeln und die, die wissen, dass er es sozusagen ein Pschiss ist, dieser Jesus.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Hallo, hier ist wieder die Theo Lounge. Ein RevLab-Podcast zur spirituellen Gegenwart. Wir gehen in die Tiefe und blicken auch über den Tellerrand. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin und durchlässig für unterschiedliche spirituelle Funken der Gegenwart. Heute geht's um ein Thema, das mich seit meiner Teenagerzeit fasziniert: Jesus-Filme. Bei Arte ist eine Dokumentation herausgekommen zu den wichtigsten Jesus-Filmen der letzten 100 Jahre. Jesus Goes to Hollywood. Mein heutiger Gast, Marie-Therese Meder, hat in dieser Dokumentation mitgewirkt und ich spreche heute mit ihr, sie ist Medien-, Religions- und Kulturwissenschaftlerin, darüber, wie sich in den unterschiedlichen Jesus-Darstellungen jeweils der Zeitgeist spiegelt. Hallo, liebe Marie-Therese.
Hallo, Johanna.
Wir haben uns zuletzt beim Zürcher Filmfestival getroffen und da hast du mir erzählt, dass du an dieser Dokumentation mitwirkst und wir haben gesagt, das wäre schön für die Osterzeit und die ist nun da. Wenn die Osterzeit sich nähert, geht es mir so, dass ich Lust habe, Jesusfilme zu schauen. Das habe ich schon in meiner Teenagerzeit eben getan und ich habe nochmal dran gedacht, wie das war. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen in Österreich, also Kirche war präsent, aber in meiner Familie, da war das nicht, also ich bin nicht fromm aufgewachsen. Das heißt, ich bin relativ frei da dran gegangen und diese Filme, das so im Nachhinein würde ich sagen, es war immer wie so ein bisschen sich verlieben in diese Figur. Also das hat diese Tage so ein bisschen gefärbt und mich so ein bisschen wie, ja, fliegen lassen. Das würde ich gern von dir wissen. Wie war das bei dir mit den Jesus-Filmen?
Ich muss gerade über, also ich glaube, Life of Brian war natürlich so in meiner Jugend, oder da war ich schon, ja, Life of Brian war da präsent und wichtig und prägend.
Okay, aber das ist ja dann schon ein bisschen ein anderer Einstieg als mein romantischer, nämlich diese Komödie der von Monty Python.
Ja, aber ich meine, man versteht ja, ich glaube, man muss viel Vorwissen haben, um Life of Brian verstehen zu können. Ich glaube, das ist dann ein Publikum gerichtet, das wirklich auch den Jesus-Geschichte kennt und sich bis zu einem bestimmten Grad ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, um es überhaupt lustig zu finden, um die ganze, diese Werf, den Humor überhaupt verstehen zu können. Muss man ja schon ein bisschen Vorwissen haben.
Ich habe gerade vorhin noch mal eine Szene angeschaut, die ich sehr, sehr lustig finde, wo die diskutieren darüber mit Judith, dass antiimperialistische Gruppen müssen sich mit der Interessensdivergenz innerhalb ihrer Machtbasis reflektierend auseinandersetzen. Da mahnt sie an, dass man Frauen stärker einbeziehen sollte. Kleiner Werbeeinspieler in eigener Sache. Gefällt dir das Gespräch? Hast du diesen Podcast schon abonniert? Die Theo Lounge gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Bei mir war dann, was ich super cool fand, aber das habe ich natürlich erst später nicht, als es rausgekommen ist, mitbekommen, ist Jesus Christ Superstar, weil einfach die Musik von Deep Purple super cool war und ich das lief dann halt am Fernsehen, habe ich das schon dort auch gesehen. Ich habe immer gerne Musicals gehabt und der Jesus, der hat auch so super gesungen und die haben dann getanzt und so. Ich fand das Theatrale, hat mir da sehr gut gefallen.
Der Jesus als Popstar?
Also schon, ja. Weil sonst so bei mir zu Hause, mein Vater war Organist, da lief die, und er war ein Bach, Johannes Sebastian Bach-Fan, da lief die Passion, die Bach-Passion, die auch sehr schön ist, aber eher ein bisschen schwermütig.
Du hast gerade zwei wichtige Verfilmungen der 70er Jahre angesprochen. Lass uns noch einen Schritt nochmal zurücktreten. Diese Art der Dokumentation, Jesus Goes to Hollywood, das steigt ein mit einer These, dass nämlich erst durch die Filmwelt Jesus so recht Mensch geworden ist. Kannst du da was dazu sagen? Welchen Einfluss hat da die Filmindustrie auf das, wie Jesus gesehen wird?
Also, wie sieht Jesus aus, beschäftigt das Christentum schon seit es das Christentum gibt. Sobald man sich nicht mehr an Jesus erinnern konnte, sagen wir es mal so. Also, so das zu wissen zu wollen, wie dieser Mensch aussieht und nicht nur aussieht, sondern spricht und sich bewegt. Und das ist genau das, was der Film dann zur Verfügung gestellt hat. Das bewegte Bild. Und am Anfang waren es ja Stummfilme. Die Stimme kam ja dann erst viel später dazu. Es war ja dann erst so 1920, wo es dann wirklich mit Ton, also Ende 1920 mit Ton gekommen ist. Aber vorher hat man ja einfach mal plötzlich eine Figur gehabt, die sich bewegt, die mit Gesten macht, die eine Mimik hat, also die diesen Jesus verkörpert. Und das sind ja eigentlich meistens auch in der Zeit überdurchschnittlich schöne Männer gewesen. Also heißt auch ganz viel Erotik hat da natürlich auch mitgespielt, dass dieser Jesus wurde zum Filmstar.
Da spiegelt sich sozusagen das jeweilige männliche Schönheitsideal ja, eines definitiv. Jahrzehnts in diesen Filmen.
Ja, also er war ja dann auch viel zu lange sehr weiß, sehr untypisch, wenn man jetzt eher die Gegend deckt, woher Jesus gekommen ist wahrscheinlich. Ist er nicht ganz weiß gewesen und so blond und blauäugig wahrscheinlich auch eher nicht. Aber ja, da hat man sich natürlich an diesem Schönheitsideal nach dem gerichtet. Also man wollte halt immer ein Jesus, mit dem sich alle identifizieren konnten. Und alle sind natürlich ein westliches Kinopublikum.
Es ist ja stark darauf ausgerichtet, sich als Zuseherin, als Zuseher zu verlieben in diese Figur, die so sehr für die Liebesbotschaft steht.
Ja, also ich glaube schon, dass das teilweise, ich finde, es wurde dann in den 60er Jahren dann eher so auch gebrochen, dass dieses Schönsein nicht mehr ganz so wichtig war. Also ich denke dann an Pasolini, aber alle anderen, die mir gerade so in den Sinn kommen, ist es ganz wichtig, dass Jesus sozusagen zu einer Identifikationsfigur wird und über eine, also er muss filmogen sein, ganz einfach, er muss ein Filmstar sein, ja. Und die Jesi, die ich jetzt so im Kopf habe, die decken das natürlich alle ab.
Schön, Jesus, im Plural höre ich das erste Mal. Jesi, interessant, du hast Pasolini genannt. Mir gefällt er auch sehr bei Pasolini.
Also das ist so das erste Evangelium?
Matthäus-Evangelium, okay. Den meintest du, oder?
Ja, es gibt noch den Ricotta, aber er hat wie zwei.
Mm-hmm. Und das ist so eine Figur so mit zusammengewachsenen Augenbrauen und der so einen milden Ausdruck hat. Und das Spezielle bei Pasolini war, damit steigt eigentlich dann diese Arte-Dokumentation auch ein in den 60er Jahren mit Pasolini, ist, dass der Laiendarsteller genommen hat. Und dieser Jesusdarsteller von Pasolini, das war ja ein spanischer Aktivist. Weißt du was darüber? Was das für eine Figur, wer also, das war?
Ich glaube, das ist bei Pasolini ist es natürlich, weil er aus dem Neorealismus kommt. Seine Filme kommen aus dem Neorealismus, aus dem Italienischen. Und der hat so nach dem Krieg, da waren die Studios sowieso alle zertrümmert. Und man hat keine Studiofilme auch deswegen machen können. Man musste auch mit wenig Geld drehen. Man hatte auch nicht das Geld, jetzt teure Darsteller anzustellen. Aber es war natürlich auch ein politisches Programm dahinter. Und die Laiendarsteller kommen aus dem Neorealismus, dass man vor Ort dreht, das sind Originalschauplätzen mit Originalton, und dass man sozusagen dass die Menschen zeigt, wie sie sind, nicht beschönt, keine schönen
Verstehe. Also, kannst du Neorealismus ganz kurz erklären?
Ja, das ist so eine Strömung, die so nach dem Krieg eigentlich auch dahingehend, also es sind so, Rossellini hat auch noch das, also die ganzen, die man dann so in den 60er Jahren, die ganzen italienischen Filmregisseure, die haben in den Ruinen Italiens, Roma Città Aperta zum Beispiel, haben in den Ruinen Italiens ihre Filme gedreht und haben Geschichten erzählt, oder zum Beispiel der Film I Ladri delle Biciclette,
die Diebe der Fahrräder.
Die Fahrraddiebe, genau. Und es geht immer auch um eine Kritik an der Gesellschaft, um eine Kritik am System, an Privilegien, an einem Vermächtnis, das nicht aufgearbeitet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, Mussolini-Zeit, den Faschismus, der nicht reflektiert wurde oder aufgearbeitet wurde, und hat zu zeigen, wie es den einfachen Menschen geht, denn in ihrem Alltag, also mit welchen ganz alltäglichen ökonomischen Problemen, mit denen sie konfrontiert sind. Also darum geht's. Ja.
Da haben wir ein klares politisches Programm.
Ja,
auch.
Genau.
Pasolini, der sich selber jetzt nicht religiös identifiziert hat, aber sicherlich auch ein sehr spiritueller Mensch war. Welche Zielgruppe hat dieser Film angesprochen?
Also Pasolini war Atheist, erklärter Atheist, und er hat ja auch gesagt, dass er das erste Evangelium nach Matthäus auch nur, also als er diese Anfrage gekriegt hat, diesen Film zu machen, als Atheist, was macht er da? Er folgt ja ganz stark wirklich dem biblischen Text, also dem Matthäus-Evangelium, das folgt er, dem folgt er ganz klar, aber er hat natürlich eine politische Botschaft. Also es ist, wenn man auch Interviews liest, ist es erstaunlich, wie theologisch er auch argumentiert. Aber natürlich in einer Art befreiungstheologisch auch, obwohl er selber kein Theologe war. Und ich weiß nicht, ob er was von Befreiungstheologie überhaupt schon wusste damals. Aber ganz klar, die Theologie oder die Jesusgeschichte hat eine soziale Sprengkraft. Es geht darum, dass sich jemand gegen das Establishment richtet, sich für die Benachteiligten einsetzt und auch ohne Geduld teilweise seinem Unwillen Ausdruck gibt. Und ich glaube, dass so dieses Rohe, dieses Nicht-Schöne, dieses Ungeschliffene, das ist das, was natürlich sein Darsteller in seiner Rolle auch, dass er selber Spanier ist und auch noch politisch aktiv, das dann auch darstellt. Also es war für ihn, er nimmt dass die Jesusgeschichte und erzählt damit eine politische, macht sie zu einer politischen Geschichte. Oder die politische Geschichte ist wahrscheinlich immer drin, aber er nimmt es auch dann teilweise in die Gegenwart dadurch natürlich. Auch wenn es historisch, er hat den Matera gedreht, das ist der Sehnsuchtsort aller Jesus-Verfilmungen, weil das einfach, man sagt, das sieht aus wie das alte Jerusalem.
Da werden wir noch mehrfach zurückkommen, weil das ist ja so wirklich der Hotspot für Jesus-Filme. Ja. Einer der jüngsten, der dort gedreht wurde, ist von Milo Rau, dem Schweizer Regisseur. Und da erinnere ich mich an eine Szene, ziemlich, glaube ich, am Anfang, wo er sagt, da in diesen Tuffgestein, in diesen Bergen, da sind wie so drei Löcher, wo schon Pasolini die Kreuze reingestellt hat und später Mel Gibson, und er brauchte nur kommen mit seinem Kreuz und hat das da wieder reingestellt. Mhm. So, dann konnte er die Szene drehen.
Ah ja, das ist ein sehr schönes Zitat, ja.
Die 70er Jahre, da waren wir jetzt schon kurz mit Leben des Brian und Ende der 70er Jahre von den Monty Pythons und Anfang der 70er Jahre Jesus Christ Superstar. Mhm. Jesus Christ Superstar, Zielpublikum.
Also ich meine, es ist das von Andrew Lloyd Webber, ist ja zuerst das Musical und wurde dann erst nachher verfilmt, genau. Aber es geht natürlich darum, zu unterhalten. Also das Musical haben jetzt auch Leute angeschaut, die jetzt in dem Sinne, die nicht gläubig waren, sondern die einfach Andrew Lloyd Webber cool fanden. Aber natürlich andererseits gab das Musical auch die Möglichkeit, einen populären Zugang zu dieser Geschichte zu schaffen. Und in dem Sinne auch eine Form der Anpassung, sozusagen, wir passen jetzt diese Geschichte der Zeit dem Zeitgeist an, diesem schönen Begriff.
Hast du denn bei Jesus Christ Superstar eine Lieblingsszene?
Es gibt eine Szene, wo so die alle Jünger zusammenkommen und Aquarius singen, diesen Song. Ich weiß, welches Lied das ich meine. Ich traue es mich jetzt nicht vorzusingen, aber Aquarius, da 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 da. Müssen das jetzt nachschauen. Aber das ist
danke, dass du es gesungen hast. Sehr schön. Ich habe auch eine Lieblingsszene, nämlich mit Maria Magdalena, wo sie Jesus salbt und so ein Trostlied singt. Mhm. Everything is alright.
Ja, das ist sehr berührend, ja. Oder? Sehr berührend, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an unserer Generation, müsste jetzt die Jüngeren hören, aber ich fand auch damals, als ich es gesehen habe, die Kostüme fand ich so cool. Es ist ja weichgespültes Hippietum eigentlich. Und die sehen ja auch alle so cool aus und es ist so diese, sind alle kommen aus verschiedenen, es sind ganz verschiedene Menschen, es ist sehr vielfältig sind die Leute, aber alles halt die Hippies und man hat und diese Gruppe, die um Jesus rum sind, die mögen, lieben sich alle und so. So dieses freie Liebe-Konzept zusammen mit der Jesus-Geschichte, irgendwie passt das gut zusammen.
Es ist auch politisch etwas weichgespült. Jesus sagt da, er sagt zu Judas, es ist halt nicht so, dass alle Menschen die Armut überwinden können. Armut wird es immer geben auf der Welt. Also da merkt man ja, das ist so ein bisschen Wellness-Christen.
Ja, also definitiv. Also ich glaube nicht, dass sich die Hardcore-Hippies, die wirklich eine ganz andere Welt sich gedacht haben, mit dem einverstanden sind. Und ich meine, Jesus sieht ja auch ein bisschen wie ein Surflehrer aus. Mit seinen langen blonden oder von der kalifornischen Sonne geblondeten Haaren.
Denkst du, so etwas könnte man heute noch machen?
Also, dass man einen Abend lang mit dieser Geschichte unterhält, ich meine, es wird ja schon auch gemacht. Also, wenn ich an, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber es hat ja diesen Messiah gegeben, Netflix-Verfilmung.
Messiah, ja, gerne. Also, Mehdi Debi, iranischer Schauspieler und ich finde den unglaublich betörend.
Ja, finde ich auch, natürlich. Man denkt manchmal auch eine Jeans-Werbung, wenn er so mit seinen Jeans, wenn man ihn lange gefilmt, von der Rückseite, wie er so beim Kapitol so in die Ferne läuft und mit seinen langen Haaren. Ja, also man denkt, könnte auch für irgendeine Jeans-Werbung herhalten, aber ich finde ihn auch eindrücklich. Ich finde, auch die Serie ist, da geht es natürlich um Unterhaltung und ist von dem her angepasst. Ich glaube, 2020 ist sie produziert worden, wo man natürlich fragt, am Schluss fragt die Serie eigentlich, hat es Jesus überhaupt gegeben? Und das ist natürlich wieder sehr zeitgenössisch und passt. Und man hat auch unterschiedliche Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Es gibt ja die, die wirklich dran glauben, die permanent zweifeln und die wissen, dass es sozusagen ein Pschiss ist, dieser Jesus. Also da gibt es alles. Also die Jesus-Geschichte hält hin, natürlich hält sie hin. Es ist eine Geschichte, die kulturell so verankert ist und an denen man sich so in der Art abarbeiten kann. Das wird auch in Zukunft noch so sein. Dieser Stoff wird nicht weggehen. Wahrscheinlich werden immer mehr junge Menschen hier in Europa oder in Mitteleuropa vielleicht die Jesus-Geschichte nur noch aus Serien kennen und das gar nicht mehr nur noch mit der Filmgeschichte verknüpfen und gar nicht mehr mit diesem Buch, das es mal gab. Aber ja, man wird sehen. Ich glaube schon, ja, das wird nach wie vor möglich sein, solche Geschichten zu erzählen.
Du hast angesprochen, diese Netflix-Serie Messiah, die Grundkonstellation ist, was wäre, wenn Gott heute unter uns zu uns kommen würde und diese Figur, die changiert so zwischen Terrorist oder Gott, also und es bleibt auch offen, was er wirklich ist, diese Gestalt. Und nach einer Staffel ist das abgesetzt worden. Mhm. Weißt du den Grund?
Ehrlich gesagt habe ich keinen. Ich habe immer gedacht, also es ist ja auch die Frage, wie würden sie weitererzählen? Weil ganz am Schluss findet ja dieser er ist mit diesem israelischen Agenten im Flugzeug, hat ihn festgenommen, den Messiah, und das stürzt ab, das Flugzeug. Und eigentlich denkt man, er ist tot, Messiah. Aber ob er tot ist oder aufersteht, auf jeden Fall landet dieses Flugzeug in einem Mohnfeld. Und wenn man an Mohn denkt, woher kommt das Opium? Vom Mohn. Und Karl Marx hat ja mal gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Also die Serie spielt alle Register durch, wirklich von dem, dass sie uns sie gibt uns keine Lösung dafür, ob es Jesus gibt oder nicht. Also vielleicht könnte man die Position der Serie agnostisch, ich weiß es nicht, aber es hat unterschiedliche Figuren, wie ich das schon gesagt habe, die Lösungsvorschläge haben. Aber am Schluss ist dann dieser Agent, der nie geglaubt hat, der war immer der Meinung, dieser Messiah ist ein Pschiss, ist plötzlich, wird ja dann von ihm eigentlich gerettet, aus diesem Flugzeug rausgerettet, und er plötzlich ist sogar der Agent, der nie geglaubt hat, nicht mehr ganz sicher, ob er nicht vielleicht trotzdem auf dem Holzweg war. Und ich weiß gar nicht, ob die Serie noch eine zweite Staffel braucht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht war sie auch für Amerika zu religionskritisch. Keine Ahnung. Man muss ja ein Publikum haben für diese Religionsthemen. Und das evangelikale Publikum in Amerika ist stark. Das sieht man ja dann auch an so Streaming-Plattformen wie Pureflix. Eine entschärfte Version von Netflix, also sex- und gewaltfreie Version von Netflix. Und wo halt dann alle diese aus dem evangelikalen Produktionskreis auch stammenden Filme gezeigt werden und die sozusagen auf Netflix ein Okay gekriegt haben, auch dort gezeigt zu werden. Aber dann, vielleicht war das zu kritisch für das Publikum.
Obwohl in dieser Messiah-Netflix-Serie die Skepsis mitläuft, wie du es ja geschildert hast, ist dieser Jesus-Darsteller einer von einer ganzen Reihe von Jesus-Darstellern, die dann sagen, dieser Film, das hat mich irgendwie verwandelt, das hat mich ganz tief berührt.
Ja, du sprichst wirklich einen spannenden, also es ist ja wie der Jim Caviezel von Mel Gibsons Passion of the Christ. Der hat dann wirklich geworben für diesen Film. Der hat missioniert für diesen Film. Und da kommen wir eigentlich so, die Frage, wie sehr muss sich eine Jesus-Figur mit dieser Figur Jesus dann auch identifizieren? Aber ich meine, nur schon das, wenn man die Filmgeschichte anschaut, ein Ding der Unmöglichkeit, identifiziert dich mal mit dieser Figur. Also wirklich in personam. Ich finde, das grenzt schon irgendwie an Schizophrenie. Aber es gibt sozusagen das Sagen, dass man sagt, wenn du Jesus gespielt hast, kriegst du nachher keine weiteren Angebote mehr. Also das ist das Ende von deiner Karriere. Teilweise gibt es sogar, sagt man, es gibt Verträge, dass zum Beispiel Jim Caviezel nach Passion of the Christ 2 Jahre lang keine Jesus-Figur mehr spielen durfte. Also dass das sozusagen dort eher der Jesus bleibt. Und es wird auch ganz viel, natürlich, weil eine lange, lange Geschichte um dieses, wie das Gesicht, also das Schweißtuch der Veronika, dort hat es begonnen, dieses Gesicht von Jesus, und plötzlich entscheidet sich eine Filmproduktion für ein Gesicht, und das wird dann zur Projektionsfläche für eine ganze Tradition, das ist viel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch viel Verantwortung für die Darsteller selber bedeutet, wenn sie diesen Jesus plötzlich dann spielen müssen. Und man muss sich ja dann in diese Geschichte reindenken, und man repräsentiert ja nicht nur diesen Jesus, sondern eine ganze Tradition und eine ganze Wirkgeschichte. Also ich glaube, da muss man sich gut überlegen, ob man das will. Und die Produktionen erheben immer den Anspruch, dass sie den Jesus sehr genau getroffen haben. Also ich meine, was für ein Anspruch, dass man da überhaupt noch spielen kann und ein Wort rauskriegt. Also, das ist ja ein irrsinniges Vermächtnis oder auch eine hohe Latte, die da gesetzt wird.
Was jetzt die Publikumsbegeisterung anbelangt, haben wir zwei Filme aus den 80ern und dann Anfang der Nullerjahre jetzt übersprungen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie psychologisch auch was verrät. Das eine ist The Last Temptation of the Christ. Da kann mich selber erinnern, als da vor den Kinos fromme Gruppen protestiert haben, dass da Jesus dargestellt wird als ein Mann, der auch eine sinnliche Seite hat, der auch Sexualität hat. Und dann in Anfang der Nullerjahre eben The Passion of the Christ, wo wirklich das Leiden so extrem ins Zentrum gerückt wurde. Also eigentlich ist beides mal etwas Sinnliches ins Zentrum gerückt worden. Und bei Passion, da haben wir ja das, was du schon angesprochen hast, einen sehr frommen Regisseur in diesem Fall.
Mel Gibson, ja. Also für mich ist Passion of the Christ eigentlich eine Mischung zwischen einem Horrorfilm und der Jesusgeschichte. Aber Mel Gibson hat natürlich auch den Anspruch gehabt, die Geschichte wirklich so zu erzählen, wie sie wirklich war. Das finde ich irgendwie faszinierend, weil wer weiß schon, wie das wirklich war und ob es überhaupt war. Aber Mel Gibson wusste genau, wie das war. Und er hat das natürlich dann auch umgesetzt mit den Sprachen. Also es wurde Aramäisch gesprochen, Lateinisch gesprochen. Er hat da viel Aufwand, auch ganz viel Blut gebraucht, bis das Blut ausgegangen ist, das Schweineblut am Set. Also er hat da kein Aufwand hatte sozusagen gescheut, um es wirklich ganz eigentlich körperlich darzustellen, das stimmt. Ob das jetzt so sinnlich ist, ich finde, es hat so was Martyrisches. Ich finde es unglaublich, einfach, es hat schon beinahe manchmal so Splatter-Elemente. Und ich weiß, dass Passion of the Christ bis heute geguckt wird von bestimmten Gruppen während der Karwoche, weil sie, und da kommen wir auch ein bisschen auf das Publikum zu sprechen, das du ja auch angesprochen hast. Also ich meine, Passion of the Christ ist jetzt nicht nur von sehr gläubigen Katholikinnen und Katholiken geguckt worden. Das war ein Riesenerfolg, weil in der Art diese Geschichte noch nie verfilmt worden ist. Und dieses Horrorelement hat natürlich noch was dazugegeben, und Horrorfilm ist ein eigenes Genre, und die Verbindung dann mit der Jesusgeschichte, das war sozusagen eine neue Interpretation.
Du sagst Horror, aber ich glaube, Mel Gibson hat da nicht so sehr an das Horrorgenre gedacht.
Er sagt, das ist natürlich so gewesen.
Wie ging es denn dir beim Schauen?
Also bei mir beim Schauen, ich habe es mit meinem Sohn geguckt, der war, glaube ich, damals irgendwie 12 oder so. Ich habe ihm dann immer viel Subtext noch dazu gegeben. Aber ich meine, am Schluss, es ist ja irgendwie auch fast ein bisschen übertrieben dargestellt. Also ich glaube, dass damals gefoltert wurde und dass das alles schrecklich ist. Das ist ja immer die Frage, was man in Großaufnahme dann noch im Film zeigt. Jetzt für mich, ich habe jetzt da nicht irgendein großes spirituelles Erlebnis damit gehabt. Ich glaube, ich war viel zu sehr analytisch bei diesem Film dabei, ehrlich gesagt. Ich fand's
vielleicht auch ein Schutzmechanismus.
Also es ist jetzt einfach ein Film, der mir jetzt nicht in die Tiefe gegangen ist. Ich habe einfach gedacht, die haben einfach unglaublich viel Blut gebraucht und er hat keine Mühen gescheut, Mel Gibson. Und ich habe aber natürlich mich in diese Gruppen, die diesen Film in der Karwoche gucken, und es wirklich so als so quasi als Übung, als Exerzitium machen, um das Leiden Jesus mitzuerleben. Also es ist so dieses Element gehört ja auch in die Karwoche, dass man das Leiden Jesu selber körperlich mitfühlen kann. Und das wird zum Teil mittels dieses Filmes praktiziert.
Und was weißt du über diese Gruppen? Was sind das für Gruppen?
Also es sind in katholischen Gemeinden, also ich habe das gelesen, dass das in Amerika so praktiziert wird, dass sie sich dann treffen und diesen Film gemeinsam anschauen. Also ich meine, warum nicht? Warum nicht? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Diese Jesus-Filme haben ja wie unterschiedliche Ziele auch. Also die einen erzählen einfach eine Geschichte zur Unterhaltung. Jesus Christ Superstar, Life of Brian, wobei Life of Brian natürlich auch Kritik ist. Und es gibt ja auch manchmal mehrere Abteilungen. Es gibt aber auch solche, die missionieren. Also
da würde der auf jeden Fall dazu
passen, ja.
Oder man muss eigentlich schon ziemlich, oder anders, eigentlich muss man schon ziemlich religiös sein, um das sozusagen rezipieren zu können. Passion of the Christ.
Ja, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die jetzt nicht in Frage stellen würden, dass es diese Passionsgeschichte, dass das sozusagen auf wahren Ereignissen beruht und die dann das Element bei Mel Gibson eben, dass es etwas Überbordendes hat und auch in dem Sinne eine Attraktion bietet, also wirklich Action bietet, dass das die Unterhaltung ist. Während es beim Jesus Christ Superstar ist es die Musik von Deep Purple und das Tanzen und sozusagen das Setting vom Musical ist es bei Passion of the Christ ist es der actiongeladene Horrorfilm, der wirklich auch für bestimmte Leute auch das einfach als Unterhaltung gesehen hat. Und ich meine, Mel Gibson hat ja auch sonst andere Filme gemacht. Der hat ja auch sonst ein Publikum, der hat ja auch sonst ein paar Filme gemacht, die viel Erfolg hatten. Aber ich glaube, dass Mel Gibson natürlich auch Leute sozusagen informiert, also als auch im Sinne einer Ausbildung, Weiterbildung, einer Wissen vermittelt über die Geschichte Jesu oder über seine Interpretation der Jesusgeschichte. Und das ist auch immer eine Aufgabe von Jesusfilmen. Sie vermitteln ja Wissen.
In dem Fall hat man diese katholische Schmerzensmystik. Ich muss dir gestehen, diesen Splatterfilm, ich werde ihn auch nicht anschauen, das ist mir wirklich zu hart. Aber fromme Kreise, die ich kenne aus Österreich, auch habe ich in der Verwandtschaft, die sind da hingegangen, die gehen sonst nicht ins Kino, aber da gingen sie hin und die konnten das alles gut verarbeiten und die sagten danach, das ist so authentisch. Und ich habe übrigens eine App, die heißt, kennst du die, Chat with Jesus? Da kann man Jesus fragen, mit ihm chatten, welchen Film er empfehlen würde. Okay. Und die App ist wohl von Evangelikalen gemacht und er empfiehlt wärmstens The Passion of the Christ,
ja, ja,
weil das so authentisch ist. Ja. Als diese App rauskam, durfte man auch Satan fragen, der ist leider da nicht mehr drauf. Sonst hätte ich nämlich auch gefragt, welchen Film er rät. Welchen Film, denkst du, rät Satan?
Welchen Satan?
Nicht Satan-Film, sondern welchen Jesus-Film?
Welchen Jesus-Film würde Satan? Ich glaube gar keinen, weil er vielleicht möchte, jetzt in im Sinne von einer Figur Satan, dass man gar nicht mehr über Jesus redet, dass man diese Geschichte einfach, dass man sozusagen das Gedächtnis, das ist ja ein kulturelles Gedächtnis, diese Jesusfilme auch in ihrer ganzen historischen Perspektive, das ist ein kulturelles Gedächtnis, dass man dieses kulturelle Gedächtnis einfach auslöscht. Alles. Ich glaube, und dann, dass sich die Leute, wenn man sagt, Jesusfilm, Jesus, was? Was soll das? Was ist das? Ich glaube, das würde Satan eine Lehrstelle bauen dafür.
Aktuell ist The Chosen eine TV-Serie mit Jesus, wo das Ganze nochmal in das Social-Media-Zeitalter gehoben wird. Und ich weiß nicht, hast du davon gehört, dass sie bei ihren sehr unkonventionellen Werbekampagnen tatsächlich einen Satan ins Spiel gebracht haben, der davon abrät, The Chosen zu schauen.
Okay, ja. Okay, da war ich gar nicht so auf einer falschen Spur, oder? Aber er wird dann, also ich habe nicht von dem gehört, nein.
Wir haben uns jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs auch das nochmal ein bisschen angeschaut, The Chosen. Was kannst du dazu sagen? Was ist das so wie die nächste Stufe von Jesus? Ja, nicht mehr nur Verfilmung, sondern auf Social Media, auf vielen Kanälen gleichzeitig auch ein Riesenerfolg. Und ja, hat so eine eigene Social-Media-Community.
Ja, also ich würde sagen, The Chosen kommt daher wie eine durchschnittliche Serie einfach so mit. Sie reden ja auch ganz alltäglich miteinander. Und die Verbreitung ist einfach so, sie nehmen alle Medienkanäle, da spricht man dann von der Konvergenz der Medien, also dass man macht einen Film, man macht einen Podcast, einen Livestream mal noch dazu, man kann das Set anschauen gehen, es gibt auch ganz viel Merchandising, man kann T-Shirts kaufen, die tragen ja dann auf den, und es gibt Livestreams weltweit, also in Spanien, in Frankreich und so, also sie wollen eine ganze Community, ich sage jetzt reaktivieren und vielleicht sogar missionieren, dass sie neue Leute finden. Wobei ich denke, dass es eher darum geht, die Gemeinden, die evangelikalen Gemeinden, die es gibt, mit sozusagen mit Material zu beliefern oder auch zu sagen, wie muss man Jesus-Geschichte verstehen? Es ist ja auch ein ganz klares interpretatorisches Programm dahinter. Es gibt ja so vor, dass es historisch eingeordnet wird. Also es wird ja auch am Anfang, kommt Jesus gar nicht vor. Zuerst wird ja nur so gezeigt, wie sieht es aus zu dieser Zeit? Was ist sozusagen der soziale Kontext? Und es gibt einem so das Gefühl, als würde es auch wiederum, wie die anderen Jesus-Filme auch, erzählen, wie das wirklich war, weil sie tatsächlich recherchiert haben, wie das damals richtig ausgesehen hat. Und wir erzählen, und damit sagen sie natürlich, wir erzählen die wahre Jesus-Geschichte. Genau so hat es sich zugetragen. Obwohl, ich glaube, sie geben dann zu, dass sie einzelne Figuren noch dazu erfunden haben, aus dramaturgischen Gründen. Das wird, glaube ich, ganz am Anfang eingeblendet. Das kommt meistens, dass noch irgendwelche Figuren reden müssen, die halt, also in der Bibel reden, im Neuen Testament reden ja nicht so viele Figuren dann wie diesen ganzen Personages, im Personal von einer Jesus-Geschichte, das sind meistens viel mehr Menschen. Aber es ist schon ganz klar die Idee dabei, dass man eine Gemeinschaft, die es schon gibt, bedient. Und auch füttert und auch jung, also füttert im Sinne von mit Inhalt versieht und ihnen erzählt, wie die Jesusgeschichte tatsächlich stattgefunden hat. Und sie ist ja auch ziemlich brav. Also das, was gezeigt wird, und sehr unkritisch also sehr unpolitisch auch, finde ich. Also so, das passt dann alles in den evangelikalen Alltag rein.
Was du sagst mit dem Thema Authentizität, das zieht sich ja bildtheoretisch durch seit den Anfängen, wo es wie den Wunsch gibt, wirklich das wahre Bild, das wahre Icon zu haben. Also in der Vergangenheit diese Legende, dass das Schweißtuch der Veronika tatsächlich wie so eine Art wie protofotografischer Abdruck Jesus sei. Und mit diesem Anspruch oder dieser Behauptung, das wahre Bild zu vermitteln, kann sich ja auch ein politischer Anspruch verknüpfen. Und wir sehen ja heute in den USA sehr stark, in Trump-USA, dass da jetzt fundamentalistische, biblizistische Kreise Einfluss in einer Weise gewonnen haben, wie wir uns das eigentlich nicht vorstellen konnten. Viele von uns konnten sich das, glaube ich, so nicht vorstellen und sind auch etwas überrascht, vielleicht auch etwas übertölpelt. Wie geht's dir damit als Religionswissenschaftlerin? Wie blickst du auf diese Entwicklung?
Als Religionswissenschaftlerin beobachtet man und man analysiert. Ich glaube, das ist so das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass ich danach frage, welche Funktion übernimmt da dann Religion? Also wenn dann bestimmte, also gut, es war ja schon so, die Frage ist, wie sehr wird Religion auch instrumentalisiert, wo es eigentlich darum geht, dass man einfach von bestimmten Gruppen die Unterstützung bekommt. Und es, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie gläubig oder wie, ich finde, Trump wirkt nicht sehr glaubwürdig in seiner Religiosität, wenn ich das mal so sagen darf. Also hat es für mich viel Kalkül dahinter. Ich bin dann manchmal auch erstaunt, wie sehr sich die Gruppen einspannen lassen, aber da sieht man einfach, dass Religion nicht außerhalb von einem sozialen, politischen und auch Machtkontext stattfindet. Und wenn es darum geht, dann gerade wenn sie ihre eigenen Agenten durchbringen wollen, und es geht ja dann immer um Abtreibung, das ist ein großes Thema, und die gleichgeschlechtliche Ehe und die ganzen LGBTQI und so weiter Themen. Ich glaube, wenn sie da dann sehen, dass sie einen Verbündeten haben, ich glaube, da kommen einfach, da werden dann Interessen geteilt, und am Schluss geht es einfach darum, wie kann man die Macht vermehren. Also das ist dann wirklich, da ist dann sozusagen die Religion wird da zum Spielball der Politik, und aber natürlich religiöse Gruppierungen profitieren auch. Also das heißt, sie lassen sich ja auch, es ist dann sozusagen wie ein Deal, ein gegenseitiger Deal. Und mehr ist es dann nicht, also wo sozusagen politische Agenten sich überschneiden und dann kooperiert man. Also ich glaube, mehr ist es nicht. Und natürlich finde ich es eine sehr ungute Entwicklung. Also vor allem, ich kenne viele Menschen, die sozusagen zu diesen Minderheiten gehören, und für die ist es beängstigend, stressig, auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die an Universitäten unterrichten und dann bestimmte Fächer nicht mehr unterrichten dürfen. Und dann ist dann natürlich die Frage, welche Filme dürfte man dann noch zeigen? Also Passion würde dann vielleicht noch gehen. Wie wäre es dann mit einem Pasolini? Dürfte man den noch zeigen? Oder ja, ich glaube, die Monty Pythons, wir hätten es dann schwierig wahrscheinlich, oder? In diesem ganzen Setting. Aber vielleicht müsste man gerade deswegen nochmal drüber nachdenken, einen ganz radikalen Jesusfilm trotzdem noch zu machen. Jesus könnte doch mal eine Frau sein, oder? Was würde sich da ändern? Ja. Eine Jesa.
Was denkst du denn, was so die nächste Jesus-Interpretation für das nächste Jahrzehnt, wie die ausschauen könnte?
Das ist eine schwierige Frage. Dass, wenn ich in die Zukunft gucken könnte. Es kommt natürlich super drauf an. Also ich meine, vielleicht wird sie in der jetzigen Situation, wenn man je nachdem Amerika schaut, nochmal super viel konservativer, dass man eben so wie The Chosen das Publikum hat, dem man das dann, wo man weiß, Jesusfilme brauchen ja immer ein Publikum, das ist ja ein Unterfang.
Und gerade da ist es ja nicht mal das Extremste, weil da gibt es sehr viel Diversität, also People of Color. Ja, also genau. Das kann man sich ja alles nochmal viel strenger und strikter vorstellen.
Ja. Aber manchmal reicht es eben nicht, dass es People of Color hat, sondern es müsste ja auch dann von den Ideen, sehe ich dort jetzt nichts Radikales bei The Chosen, würde ich sagen. In welche Richtung das es weitergehen kann, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwie, was ist, wenn KI einen Jesus kreiert plötzlich? Und obwohl man sagt, ChatGPT ist sehr religionsfeindlich, und das kann man so ein bisschen mit Fragen zu religionsfeindlich, auch für die Evangelikalen, deshalb haben sie diesen FaithGPT gegründet. Also wenn man da fragt, ob es Jesus wirklich gegeben hat, also kriegst du dort eine Antwort. Klar, ja, bei ChatGPT ist da sehr kritisch. Wenn man fragt, hat es Jesus wirklich gegeben, gibt er dir kein Ja. Aber was wäre, wenn man jetzt eine KI entwickeln würde und mit allen Daten von allen Jesusfilmen füllen würde? Die braucht ja Daten, die hat ja sonst nichts im Kopf. Alle Jesusfilme, die je gemacht wurde, und sagen, und jetzt entwickelst du mir einen, den es noch nie gegeben hat. Da wäre ich eigentlich gespannt, was da rauskommen würde. Wahrscheinlich müsste man den auf einem ganz anderen Planeten ansetzen.
Da wäre ich auch sehr gespannt. Marie-Therese, kannst du noch was sagen dazu, wo die Arte-Dokumentation dann zu sehen sein wird? Jesus Goes to Hollywood.
Ja, Jesus Goes to Hollywood wird gezeigt. Also es ist jetzt noch auf der Arte-Mediathek und wird ab im Schweizer Fernsehen an Ostern gezeigt. Und ab dann ist es dann auch in der Mediathek erhältlich und kann auch sozusagen weiterhin angeschaut werden.
Die Theo Lounge gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. In 3 Wochen findest du eine neue Ausgabe. Das nächste Mal erklärt die Religionswissenschaftlerin Raffaela Estermann, wieso es ein Irrtum ist zu denken, nur weil ich nicht religiös bin, hätte ich eine objektive und neutrale Sicht auf die Welt. RefLab.